herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin, stellvertretende Einrichtungsleitung und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Podcasterin. Und in diesem Podcast erzähle ich momentan alle zwei Wochen kleinere und größere Geschichten aus den Kitas, aus dem Alltag in Kindergarten und Krippe. Und das sind oft Geschichten, die nicht nur mich beschäftigen, sondern auch einige meiner HörerInnen. Und ganz oft sind es Geschichten, die in irgendeiner Form mit Adultismus zu tun haben, mit einer doch sehr veralteten Pädagogik. Und dann versuche ich hier aufzuzeigen, wie wir das mit mehr Reflexion, mehr Fachwissen und vor allem einer guten Portion Empathie hinkriegen können. Weil ganz ehrlich, an so vielen Stellen wird es doch einfach schon reichen, sich einzufühlen in das jüngere Gegenüber oder auch in das ältere Gegenüber, je nachdem, und zu sagen, bäm, klar, verstehe ich voll, dann machen wir es halt anders und das ganze Ding wäre erledigt. Tja, und weil das nicht so ist, kommt es immer wieder zu so komischen, gruseligen Aussagen, sowas wie, hat doch nicht wehgetan, die zickt nur rum, die müssen das jetzt lernen, weil das Leben ist ja nun mal so und so. Und einige von euch beschäftigen genau diese Sätze und mich beschäftigen die auch immer wieder. Und ich habe mittlerweile ein bisschen gelernt, damit umzugehen oder zumindest irgendwelche Sachen zu finden, die ich dann darauf antworten kann. Ich weiß nicht, ob wir von Argumenten sprechen können, aber wir können auf jeden Fall davon sprechen, dass es gut ist, in solchen Situationen nicht ruhig zu bleiben oder die nicht für immer unkommentiert stehen zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich in der Situation direkt hingehen muss und dann irgendwas sagen muss, sondern manchmal reicht es ja schon, wenn ich für mich selber weiß, aha, das war jetzt der Satz und darauf kann ich ja was sagen, vielleicht auch später oder vielleicht mal in einer Teambesprechung oder so. Und du kennst ja wahrscheinlich Christine Füchtenschneider, die war bei mir auch schon im Podcast zu Gast und mit ihr habe ich ein Live gemacht auf Insta. Und leider hat es nicht geklappt, das zu speichern. Das heißt, es sind jetzt einige Menschen auf Insta ein bisschen traurig gewesen darüber, dass wir das halt nicht speichern konnten. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich das jetzt nochmal als Folge auf, weil ich glaube, dass es auch Leute gibt, die kein Insta-Profil haben, die den Podcast hören, die bestimmt sich auch für das Thema interessieren. Und wir gucken einfach mal, wie weit und wie schnell wir jetzt hier durchkommen, weil es sind viele Sachen geworden, also viele so komische Sätze, die uns da geschickt wurden. Zu hat ja gar nicht wehgetan, habe ich eine ganze Podcast-Folge aufgenommen, ziemlich am Anfang von Feas naive Welt, das müsste Folge 3 oder sowas sein. Einfach mal ganz nach unten durchscrollen oder gib's als Suchlauf ein, Feas naive Welt hat ja gar nicht wehgetan, dann müsstest du theoretisch direkt zu der Folge kommen über den Browser deines Vertrauens. Deshalb nehmen wir jetzt, die zickt nur rum. Junge, ich krieg Hörner, wenn ich das höre. Und ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Das war vor, weiß ich nicht mehr, vor 5, 6, 7 Jahren. Ich krieg's wirklich in der Rückschau nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war ich da Leitung in einer Kita und da stand ein Mädchen in der Garderobe und hat bitterlichst geweint. Und ich kannte das Mädchen nicht, ich war neu da. Ich kannte sie nicht und sie hat auf jeden Fall geweint. 18 Monate war sie alt, das wusste ich. Dann habe ich also eine Fachkraft geholt und meinte, du, die steht da und die weint so sehr, was hat sie denn? Und warum kümmert sich denn da niemand? Könnt ihr da mal irgendwie bitte gucken? Und die sagte, ah ja, das ist Lieselotte. Lieselotte war jetzt gerade 4 Wochen im Urlaub und das ist halt jetzt so. Ich sage, ah ja, okay, und wie lang, also warum steht sie jetzt da? Ja, das hat die halt öfter, die zickt halt jetzt rum. Und es stellte sich im Nachhinein heraus, also ich habe natürlich das Kind da nicht stehen lassen, nicht, dass das irgendjemand jetzt denkt, ja. Und es stellte sich im Nachhinein heraus, Lieselotte hatte 6 Wochen Eingewöhnung, war dann 4 Wochen im Urlaub, mega unglücklich getimed, by the way. Ja, ich weiß, manchmal geht es nicht anders und so. Aber dann lasse ich doch das Kind nicht einfach stehen. Also die Frage ist ja sowieso, ist eine Eingewöhnung nach 6 Wochen tatsächlich abgeschlossen? Und vor allem, wenn sie dann nochmal 4 Wochen nicht da war, die hat ja mit 18 Monaten, die hat ja was ganz anderes erlebt, 4 Wochen lang, und dann kommt sie und es wird halt nicht auf sie eingegangen, weil sie zickt ja nur rum. Das, Freunde und Freundinnen der Sonne, ist im Übrigen psychische Gewalt. Und das ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass Kinder weinend irgendwo stehen gelassen werden. Und vielleicht verfolgst du auch immer mal wieder die Debatten um, sollte es Krippen geben oder sollte es keine geben. Krippen dieser Art sollte es nicht geben. Es gibt zu viele davon und es gibt auch zu viele aufgrund dessen, dass Leute immer noch glauben, man könnte 10 Krippenkinder easy peasy zu zweit betreuen oder auch noch mehr. Es gibt, glaube ich, auch Schlüssel mit 15:2 oder sowas. Das ist einfach ein großes Nein. Also ja, wir können das probieren. Und ich würde aber sagen, der Versuch ist gescheitert, ganz offiziell. Und ich hoffe, dass jetzt vielleicht auch über die Kita-Fachkräfteverbände und ich weiß nicht, über unsere interne Bubble-Bewegung hier, dass da irgendwie was passiert. Weil das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich liebe Krippenarbeit, ich bin da wirklich gerne, ich mache das total gerne. Ich habe aber auch einen Träger, der einzieht, dass 10 Krippenkinder zu zweit okay sind, aber nicht das, was wir qualitativ wollen, sagen wir so. Okay, kleiner Rant dazu an der Stelle und jetzt komme ich auf dieses Zickigsein. In diesem Moment hat man diesem kleinen jungen Kind, das da einfach nur stand und verzweifelt war, abgesprochen, dass seine Gefühle echt sind. Dass sie überhaupt Gefühle in dieser Art haben darf. Ja, das ist so scheiße. Ich finde auch 5, 6, 7 Jahre später, ich weiß wirklich nicht mehr, wann es war, finde ich keinen Begriff dafür. Das ist eine dieser Situationen, die mich wahrscheinlich für immer irgendwie verfolgen wird. Und ich bin ganz froh, ich habe natürlich in der Situation gehandelt, ich war die Leitung. Das war auch nicht die einzige Situation dort, wo ich so dachte, okay, aber ist schon klar, das sind Krippenkinder, also sie sind wirklich klein, die tun ja nicht nur so, sondern die können das nicht alleine regulieren, die brauchen wirklich, also weiß ich nicht, ist euch das irgendwie bewusst so? Nur wenn ich die Diskussion auf der Ebene führe, dann kommen eben ganz schnell noch weitere, wir können das ja nicht für alle machen und so weiter und so fort. Was mich noch weiter an diesem Zickigsein aufregt, also erstmal wie gesagt, in dieser Situation, dem Kind wurde komplett abgesprochen, dass es diese Gefühle haben darf, dass es diese Gefühle zeigen darf und mit dem Wort zickig ist auch für alle klar, was gemeint ist, nämlich genau das. Das ist jetzt ein ungerechtfertigter Gefühlsausbruch, ja, das können wir ja wohl lassen. Und dann wird das erwartet von einem Kind. Wo ich sagen muss, ich als erwachsene Frau, wenn mich jemand als zickig betrachtet, der kriegt aber die volle Breitseite ab. An Diskussionen über patriarchale Strukturen, an Diskussionen über Feminismus, an Diskussionen darüber, was Männer vor allem mit Frauen machen. Weil zickig sein ist ein Begriff, den vor allem Männer gegenüber Frauen benutzen, wenn Frauen eine Meinung haben, wenn Frauen sagen, nee, so nicht, wenn Frauen vielleicht sogar Gegenargumente finden und wenn sie dabei, so wie ich jetzt gerade, ein bisschen lauter werden. Das ist eine Sache, die ist irgendwie so komisch historisch gewachsen. Da gibt es ganze Artikel darüber. Und deshalb vermeide ich das Wort. Ich vermeide auch das Wort in Bezug auf, also generell auf Kinder, aber auch in Bezug auf Erwachsene. Also weil das ist ja nicht mein Verständnis von, wie ich mit Erwachsenen umgehen möchte. Vor allem auch nicht mit weiblich gelesenen Personen. Das heißt, das erste Credo ist immer, wenn da ein Mensch vor mir steht, der sich aufregt oder die sich aufregt, dann hat das wohl einen guten Grund. Ja? Und dann können wir vielleicht diesen guten Grund irgendwie rausfinden, ohne zu sagen, boah, jetzt zieh mal nicht so rum, ey. Was willst du denn noch? Jetzt hat er halt die Spülmaschine nicht ausgeräumt, dafür hat er die Blumen mitgebracht. Jetzt zieh halt nicht so rum. Es geht nicht um die fucking Blumen. Es geht darum, dass jemand seinen Teil an der Hausarbeit erledigt. So, ich frage mich immer, wie viel Feminismus verträgt dieser Podcast? Ich glaube, diese Frage hat sich jetzt auch erledigt. Also, finde ich sehr, sehr schwierig. Und die Tatsache, dass mir das ein paar Mal geschickt wurde, die zickt nur rum, zeigt mir, dass schon auch andere das ähnlich sehen wahrscheinlich. Okay. Es gibt übrigens einen ganzen Haufen von Begriffen, die hauptsächlich von Männern genutzt wurden und genutzt werden, um Frauen irgendwie klein zu halten. Und deshalb, also ganz oft auch dieses Zickigsein wird oft in Bezug auf weiblich gelesene Kinder verwendet. Oft, nicht nur. Witzigerweise, bei Kindern ist es irgendwie was anderes, aber ich habe noch nie jemanden zu einem erwachsenen Mann sagen hören, jetzt bist du aber gerade zickig. Scheint irgendwie nicht so zu passen, aber passt für Frauen halt leider auch nicht. Um nur jetzt mal bei diesen beiden Geschlechtern zu bleiben, wobei das Konstrukt, naja, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber für mich ist schon klar, dass es verschiedene Identitäten gibt und das hat auch nichts mit irgendeiner Verwirrung oder irgendwas zu tun, sondern es gibt einfach Menschen und Menschen sind verschieden. Und deshalb sind Menschen auch nicht zickig, nur weil sie eine Meinung haben oder weil sie weinen und verzweifelt sind, wie in dem Fall von meinem Beispiel gerade eben. Die müssen das lernen, so ist das Leben. Ja, nee, Pustekuchen. Also, nee, einfach nicht. Das ist so absurd, wirklich. So ist das Leben. Also erstmal bedauere ich sehr, dass Menschen diese Erfahrung gemacht haben, wohl, dass das Leben zu ihnen scheiße war. Und dass sie daraus den Rückschluss gezogen haben, dass sie jetzt sich scheiße verhalten müssen mit jüngeren Menschen, damit die lernen, dass das Leben halt so ist. Das tut mir mega leid, weil es nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Es gibt diesen Spruch über verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich glaube, an manchen Stellen stimmt der. Und an der Stelle bestimmt. Und dann gibt es den umgekehrten Spruch, der sagt, geheilte Menschen heilen Menschen. Und das wäre jetzt für mich so eher die Frage, ja, wenn ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass zu mir das Leben scheiße war, und das war es bestimmt an manchen Stellen, dann heißt es doch nicht, dass ich allen anderen Menschen wünsche, dass sie auch die Erfahrung, ja, dann lauf mal da schön rein in das offene Messer. Dann wirst du mal sehen, was du davon hast. Schnittwunde, tja. Das heißt es ja nicht, sondern das heißt, scheiße, mir ist das passiert, ich bin da reingelaufen. Und ich kann dich jetzt davor warnen oder ich kann dich dann dadurch den Schmerz durchbegleiten, den das mit sich bringt. Aber ich kann doch nicht hergehen und sagen, ja, ich bin jetzt bewusst ein Arschloch, damit du mal lernst, dass das Leben so ist. Weil, Überraschung, diese Kinder leben bereits. Die sind hier, ja. Korczak nennt das Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Auf das im Hier und Jetzt sein und nicht irgendwie das abgesprochen kriegen, dass wir bereits leben, dass wir bereits eine Meinung haben, das wäre adultistisch. Kinder haben eine Meinung, Kinder leben bereits, Kinder wollen partizipieren, Kinder wollen ihre Erfahrungen machen, Kinder wollen lernen, quasi immer. Außer sie sind müde oder krank oder keine Ahnung was, ja. Es ist so absurd, dass ich echt kurz jetzt sprachlos war, dass das wirklich was ist, was Leute sagen. So ist das Leben. Niemand von uns hat das Recht, einem anderen Menschen sein Leben scheiße zu machen. Und es gibt in meiner Meinung, in meiner Sichtweise keine pädagogisch noch so sehr begründete Sichtweise, die das legitimiert. Und ich kenne diese ganzen Diskussionen. Die sagen dann, ja, aber wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt immer alles für alle recht machen und das Kind muss auch Frustrationstoleranz lernen und bla bla bla. Ja, das ist richtig. Aber Kinder lernen das, indem sie Erfahrungen machen. Und zwar Erfahrungen, die sowieso passieren werden. Also es wird ja sowieso eine Situation kommen, irgendwann im Tagesablauf von jedem Kind in einer Krippe oder in einem Kindergarten, wo es mal warten muss, wo es mal ein Spielzeug nicht kriegt, wo es mal vielleicht nicht mit kann irgendwo hin, obwohl es das gerne wollte. Wo es vielleicht doch mal eine Jacke anziehen muss oder ausziehen muss. Ich hatte das im letzten Sommer. Ich habe mit einem Kind sehr diskutiert, das sehr dringend bei 35 Grad eine ganz dicke Jacke anziehen wollte und einen Schal. Das wollte dieses Kind wohl morgens schon, denn es hatte die Sachen ja dabei und hat es dann eben hängen sehen und wollte das wieder anziehen. Und da haben wir sehr diskutiert. Also, ja, es wird Dinge geben, wo Kinder richtig krass frustriert sind, wo sie richtig merken, Scheiße, das geht so nicht. Und das gehört zur Entwicklung dazu, das ist voll in Ordnung. Und unsere pädagogische Aufgabe und unsere Arbeit ist aber nicht, diese Situationen erzwungen herbeizuführen und zu sagen, haha, hier, nimm mal, sondern unsere Aufgabe ist, das Kind dann dadurch zu begleiten, Verständnis zu zeigen, zu sagen, ja, ich finde auch deine rosa Winterjacke voll schön. Und jetzt gerade ist Sommer und es ist zu heiß. Dein Kopf ist hochrot, dir läuft der Schweiß in Strömen runter. Mir ist wichtig, dass du gesund bleibst und dass du nicht jetzt gleich umkippst. Dicht gefolgt von, das müssen die aber mal lernen, so weil das Leben halt so ist, kommt, wenn du ihnen immer alles gibst, was sie wollen, werden sie es nie lernen. Hi, ja. Genau, das ist die große Angst vor dem Verwöhnen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Das ist so ein bisschen ein Paradox in der bedürfnisorientierten Pädagogik, weil Bedürfnisse oder auch Wünsche sind ja nur so lange da, bis sie erfüllt wurden. Und auch Bedürfnisorientierung heißt nicht, alle Wünsche sofort zu erfüllen, also Wünsche, ich spreche hier von Wünschen, das heißt nicht alle Wünsche sofort zu erfüllen, aber es heißt alle Wünsche zu sehen. Bedürfnisorientierung heißt Bedürfnisse wahrnehmen, Bedürfnisse zu erfüllen und zwar die, die dringend sind, gleich und die, die ein bisschen weniger dringend sind, später. Und das ist auch ein Bedürfnis nach Nähe und nach Zuneigung zum Beispiel, dass wir bitte möglichst schnell erfüllen. Weil wenn dieses Bedürfnis irgendwann gestillt ist, dann verschwindet es von alleine und das Kind nimmt daraus Stärke mit. Es wird daraus resilient, dass es begleitet wurde in schwierigen Zeiten. Weil das Leben so ist. Es gibt schwierige Zeiten. Ich liebe diese Dinger, wie man die manchmal so rumdrehen kann. Das Leben ist manchmal so. Es gibt schwierige Zeiten. Und der Umkehrschluss ist dann nicht zu sagen, ja, da musst du jetzt alleine durch, sondern der Umkehrschluss ist zu sagen, du hast einen Entwicklungsbonus, du Kind, dass du vor mir stehst, und ich helfe dir jetzt dadurch. Das ist sackenanstrengend. Und das heißt auf der anderen Seite, wenn ich merke, ich bin hier am Ende mit meinen Ressourcen, dann gebe ich entweder die Situation ab oder ich reiße mich zusammen, weil ich nämlich schon groß bin und das kann, und helfe dem Kind dadurch und schaue hinterher, wie kriege ich jetzt mein eigenes Bedürfnis nach einer Entspannung irgendwie geregelt oder wie hätte ich mich vorher schon darauf vorbereiten können, das irgendwie zu machen. Und die große Angst ist ja immer die Angst vor dem Verwöhnen. Wenn wir das zu sehr machen, dann verweichlichen die Kinder, dann werden die nicht gestärkt fürs Leben, dann glauben die, dass immer jemand kommt und für sie die Probleme löst. Und ich glaube, dass niemand auf der Welt das denkt, aber wir brauchen alle, also wenn wir dann erwachsen sind, ja, aber wir brauchen alle Menschen, die uns irgendwann mal dadurch geholfen haben und gesagt haben, es gibt einen Weg und wir finden den irgendwie. Und das brauchen wir später auch noch. Also auch erwachsene Menschen brauchen ja manchmal jemanden, der sie einfach in den Arm nimmt und sagt, du, ich habe hier ein Kilo Schokolade für dich, isst das und morgen schauen wir, wie es weitergeht. Du musst dich heute nicht darum kümmern. Es ist auch okay, einfach mal einen scheiß Tag zu haben. Und es ist okay, dass nicht immer alles gleich läuft. Ich habe auch noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein Kind zu sehr verwöhnt wurde. Wir können Kinder nicht zu sehr verwöhnen mit Dingen, die sie wirklich brauchen. Was Leute auch oft meinen bei diesem, wenn du ihnen immer alles gibst, was sie wollen, dieses, wenn wir, also Es ist nochmal was anderes in der Familie. Wenn jetzt ein Kind überhäuft wird mit Spielsachen und so, dann ist das kein Bedürfnis mehr, sondern das ist, da ist auch nicht richtig hingeschaut, welche Wünsche hat denn das Kind, sondern da geht es dann wirklich darum, dass Erwachsene manchmal glauben, Kinder wollen das und wir zeigen Kindern dadurch unsere große Liebe. Und das ist ein bisschen ein Trugschluss, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben wollen. Und in der Kita möchte ich das gerne differenziert betrachten. Ich möchte generell, dass wir einen Unterschied machen zwischen einem Leben in einer Familie und einem Leben in der Kita, weil das zwei verschiedene Dinge sind. Ich gestalte natürlich ein Familienleben an manchen Stellen anders, als ich das aus pädagogischer Sicht in einem Kindergarten oder in der Krippe machen würde, auf jeden Fall. Und so ist das auch mit diesem Verwöhngedanke. Es geht in Kindertageseinrichtungen geht's darum, Kinder partizipieren zu lassen. Das heißt, teilhaben, mitbestimmen, und zwar nicht für irgendwann, sondern auch im Hier und im Jetzt. Und das bedeutet für mich, wenn ein Kind zu mir sagt, ich möchte bitte malen, dass ich dann nicht sage, nee, das geht jetzt nicht, weil du warst doch gerade im Turnraum, jetzt geh mal wieder dahin zurück, weil ich will das Kind nicht verwöhnen und ich will nicht, dass es denkt, es kriegt immer alles, was es will, sondern dass ich sage, ah, okay, du hast gerade eine andere Idee, ja, dann gucken wir mal. Was passiert denn im schlimmsten Fall? Dass das Kind wieder aufsteht und doch nicht malen will, weil es feststellt, ah, das war es doch nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, das Kind ist immer so sprunghaft, es kann überhaupt nicht konzentriert spielen. Ja, dann liegt es vielleicht daran, dass wir nicht das richtige Material anbieten. Dann liegt es vielleicht daran, dass keiner eine ordentliche Beobachtung gemacht hat, um mal zu gucken, welches Thema verfolgt denn dieses Kind gerade, was bräuchte es denn? Das kriege ich nur raus, wenn ich die Basics mache von diesem Job, nämlich beobachten, in Beziehung gehen, rausfinden, was beschäftigt das Kind gerade. Es ist sehr, sehr simpel, aber was es halt nicht sein kann, ist die Angst vor dem Verwöhnen, weil wir immer alles geben, was die wollen. Wir müssen uns auch drauf einlassen. Auch das ist Teil des Weges und Teil pädagogischer Arbeit, Kinder dadurch zu begleiten. Und zwar in einer wohlwollenden Haltung und nicht in einem nicht in so einem herablassenden, ja, sind halt Kinder, ja, ich lenke dich jetzt da und dahin. Oder in einem bösartigen sogar, zu sagen, nee, du hast dich jetzt entschieden, das Puzzle zu machen und jetzt machst du es fertig. Man muss auch Sachen fertig machen, weil das Leben ist so. Nee, das Leben ist nicht so. Ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock habe, was fertig zu machen, ja, dann mache ich es halt nicht fertig. Wenn mir ein Puzzle zu lange dauert, ich puzzle mega gerne und ich puzzle auch mega gerne so 1000 Teile Puzzle. Niemand würde auf die Idee kommen, dass ich das jetzt an einem Nachmittag puzzeln muss und vorher darf ich nicht aufstehen. Das ist ja völliger Quatsch. Und vielleicht ist für ein Kind ein Puzzle mit 36 Teilen oder mit 60 oder mit 100 Teilen oder ein paar mehr genau so eine Aktion. Und dann kann ich einem Kind auch sagen, hier, wir legen das auf so ein großes Brett oder auf ein Tablett oder was weiß ich, wo es halt drauf passt. Und dann legen wir es da hin und morgen kommst du zurück und dann machst du es morgen fertig. Die Frage ist immer, haben wir den Platz dafür? Ich würde behaupten, man kann Platz schaffen. Die Frage ist einfach, wo? Vielleicht muss man es ein paar Mal hin und her tragen, aber für mich geht es immer ein bisschen darum, muss ich jetzt wirklich, nur weil ich die Fachkraft bin, weil ich erwachsen bin, weil ich denke, ich habe da in irgendeiner Form einen Auftrag, muss ich jetzt wirklich meinen Willen da durchsetzen? Ja, aber die Kinder wollen ja einen Willen durchsetzen. Nee. Die Kinder brauchen Begleitung in ihrer Entwicklung. Und es wird Momente geben, da muss ich einem Kind ganz klar signalisieren, das geht jetzt hier nicht. Aber ich muss diese Situationen nicht auf Teufel komm raus herbeiführen. Oh. So, jetzt muss ich kurz gucken, was ich noch hatte an Themen. Ah ja, auch schön. Man merkt, dass er/sie gewohnt ist, alles zu bekommen, was er/sie will. Das ist halt das ist halt so ein Vorverurteilen von Eltern, finde ich auch eher schwierig im Sinne von Erziehungspartnerschaft, ganz ehrlich. Also, man könnte auch sagen, man merkt, dass das Kind gewohnt ist, dass auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. Und das ist doch eine schöne Sache. Das ist doch, was ich bitte allen Menschen wünsche und vor allem Kindern, dass jemand da ist, der ihre Bedürfnisse wahrnimmt und darauf reagiert. Das schlägt in die gleiche Kerbe, wie zu sagen, ja, der weiß halt, wie er seine Eltern um den Finger wickeln muss. Das manipulative Stück. Also das ist ja, nein. Sondern es gibt Kinder, die werden wahrgenommen in dem, wie sie sind und in dem, was sie brauchen. Und das ist großartig. Und auch da wieder, es tut mir so leid, dass es Menschen gibt, erwachsene Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben oder nicht so ausreichend gemacht haben, dass sie sie jetzt einfach ohne Wenn und Aber weitergeben können. Sondern dass sie glauben, sie wüssten Bescheid darüber, wie andere Leute sind. Und selbst wenn man dem Kind anmerkt, dass es das gewohnt ist, also in einer negativen Art und Weise, ich muss jetzt gerade darüber nachdenken, ob das überhaupt in irgendeiner Form Fakten entspricht, weil das einfach so weit weg ist von dem, wie ich über Dinge denke. Also mal angenommen, man würde das merken in einer negativen Art und Weise, dann hätte man da ja ein Kind vor sich, das komplett abdreht, weil es irgendwelche Sachen nicht kriegt und dann zu seinen Eltern nach Hause rennt und sagt, oh, und die Trixi will mir das nicht geben. Und dann kommen die Eltern und sagen, warum machen sie das nicht? Und ich weiß nicht, ob das was ist, was der Realität entspricht oder was wir einfach aus Filmen kennen. Wir kennen so viel Scheiß einfach aus Filmen und dann trägt sich das immer weiter. Vielleicht ist das auch sowas, keine Ahnung. Wie gesagt, in erster Linie ist es gut, dass es Eltern gibt, die die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrnehmen und die ihnen auch Wünsche erfüllen, wenn sie es können und wenn es irgendwie angemessen ist. Und alles andere, das habe ich nicht zu beurteilen. Also das ist wie Eltern in der Eingewöhnung zu unterstellen, sie sind halt so unsicher und deshalb können sie nicht loslassen. Ja, oder wir machen gerade einen scheiß Job. Und vielleicht ist es einfach zu viel Interpretation. Vielleicht ist es einfach zu viel Bedeutung, die wir dem Ganzen beimessen. Vielleicht wäre es gut, einfach mal mit dem betreffenden Elternteil zu sprechen und rauszufinden, warum verhält sich das Kind so? Warum, also ich habe den Eindruck, es fällt Ihnen gerade schwer, stimmt das überhaupt? Das wäre mal so die erste Frage. Also ich habe so das Gefühl, dass Fachkräfte manchmal so einen Wahrheitsanspruch haben, den sie nicht haben können, weil sie gar nicht nachgefragt haben. Also selbst wenn ich jetzt einem Kind, wenn ich dem Kind anmerke, da werden Bedürfnisse erfüllt und da werden Wünsche gesehen und so weiter und ich habe jetzt die Sorge, dass ich das nicht so aufrechterhalten kann. Und meiner Meinung nach ist das, was hinter so einem Satz steht. Ich habe selber die Sorge, dass ich es nicht leisten kann. Dann ist das aber das, was ich sagen muss. Und nicht quasi den Negativ-Scheiß auf das Kind abschieben. Ich glaube, ich habe dazu jetzt ziemlich alles gesagt, was mir jetzt im Moment dazu einfällt. Ich habe noch einen kleinen Satz, der heißt, es ist großartig, es ist wirklich großartig, okay, Achtung. Alle Kinder müssen jetzt raus, weil in der Schule ist die Pause später auch immer draußen. Okay, alles klar, Trixi, weiß ich Bescheid. Oh, Leute, können wir aufhören irgendwann bitte? Die Schule als Vorwand für schlechte pädagogische Arbeit im Bereich Kindertageseinrichtung zu verwenden. Das wäre mir wichtig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Kinder in Kindertageseinrichtungen haben, ich habe schon mal gesagt, ein Recht auf den heutigen Tag. Kinder in Kindertageseinrichtungen befinden sich in einem eigenen Lebensstadium, in dem sie Dinge lernen, die in diesem Lebensstadium wichtig sind. In der Schule lernen sie Dinge, die in diesem Lebensstadium hoffentlich auch wichtig sind. Ich bin zu wenig im Schule-Business drin, um da irgendwie wirklich fundiert was dazu sagen zu können. Ich hoffe einfach, dass da Menschen sind, die sehen, okay, Kinder brauchen das und das. Gleichzeitig weiß ich, unser Schulsystem, wie es ist, ist mega veraltet. Unser ganzes, also das System in seiner Komplexität und in der Gesamtheit ist nicht für alle Familien passend und es ist auch nicht für alle Kinder passend. Und da meine ich jetzt das Bildungssystem an sich, Kindertageseinrichtungen eingeschlossen, okay? Und weil eben Kinder in Kindertageseinrichtungen ein eigenes Lebensstadium sind, auch Kinder, die wir als Vorschulkinder bezeichnen, haben immer noch ein Recht auf, dass sie nicht in der Schule sind. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir die Kinder genug vorbereiten, einfach indem wir sie Dinge machen lassen, die für sie in ihrer Entwicklung gerade dran sind und die ihre Interessen gerade stärken. Dass wir sie dadurch genug vorbereiten auf das, was dann in der Schule kommt. Und ich weiß, dass es Fachkräfte gibt in Grundschulen, also Lehrkräfte, die das noch anders sehen und die halt sagen, nö, aber die Kinder müssen das und das und das so lernen. Und ich weiß, dass diese Diskussion mit den Leuten vor Ort wahnsinnig nervenaufreibend sein kann. Und gleichzeitig ist es nicht unsere Verantwortung, die Kinder irgendwo hinzudrillen, damit in der Schule irgendwie das und das und das passiert. Sondern es ist Aufgabe der Schule, und ich sage das schon sehr, sehr lange, immer wieder, es ist Aufgabe der Schule, sich zu bewegen und zu verstehen, wie Bildung heute funktioniert, wie Kinder funktionieren, wie Lernen funktioniert. Funktioniert im Bezug auf Kinder bitte in Anführungsstriche gesetzt. Das war ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Das ist Aufgabe der Schule und der Lehrkräfte dort. Und alles, was dort zu tun hat. Natürlich wollen wir die Kinder möglichst gut vorbereitet dahin geben, aber sowas wie alle Kinder müssen jetzt raus, weil später in der Pause müssen die auch raus, das ist nicht, was ich meine mit guter Vorbereitung, sondern ich meine mit guter Vorbereitung, können die sich organisieren, wissen die, wo ihre Jacken, ihre Schuhe, ihre Taschen sind und so weiter, kriegen die das hin, das ein- und auszupacken, kriegen die hin, wenn man ihnen sagt, geh von da nach da, weil da findet jetzt gleich das und das statt. Und das können die, das können schon Kinder in der Krippe. Da gehören, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, da gehören natürlich noch andere Sachen dazu, aber dieses, weil später in der Schule müssen die auch sitzen bleiben oder da müssen die raus, weil die Pause wird dann draußen sein oder die müssen dann Stifte so und so halten oder irgendwelche Ausmalbildchen oder irgend so ein Kram. Nee, das ist nicht Vorbereitung für die Schule, sondern die sollen wissen, welche Interessen habe ich, worin bin ich gut, wie kann ich Sachen erreichen, wenn ich in irgendwas noch nicht gut bin, wie kriege ich das dann hin, mich selber zu motivieren? Das ist ein sehr hohes Ziel zum Beispiel. Aber daran könnte man arbeiten mit Vorschulkindern zum Beispiel, ja? Ja, ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Wir sind nicht Vorbereitungsanstalt für die Schule. Wir sind eine Bildungseinrichtung für einen eigenen Lebensabschnitt im Leben von Menschen. Und je eher wir das alle mal flächendeckend begreifen, umso besser ist es. Umso eher hört sowas auf. Wobei ich das Beispiel mit, die müssen jetzt alle raus, weil in der Schule ist die Pause draußen, habe ich noch nie gehört, finde ich großartig. Großartiges Beispiel, grandios. Ich glaube, da werde ich noch lange drüber lachen können. Das ist wirklich gut. Okay. Contenance. Ich habe richtig viel Spaß mit diesem Podcast heute. Es ist richtig gut. Okay. Was ich noch sagen wollte, zum Abschluss. Es wird am... Moment. Es wird am 15. Dezember, ich glaube um 19.30 Uhr, einen kleinen Vortrag von mir geben, einen kleinen Impulsvortrag zu Adultismus mit anschließender Fragerunde. Und zwar für die Mitglieder der Kita-Fachkräfteverbände. Also solltest du noch nicht da Mitglied sein, dann freuen sie sich alle, wenn du dich da anschließt. Das ist dieses Mal ein Angebot wirklich nur für die Mitglieder der Verbände. Das macht der Fachkräfteverband Sachsen-Anhalt. Ich habe jetzt gerade noch mal schauen müssen, das steht hier. Sachsen-Anhalt, genau. Also 15.12. 19.30 Uhr. Meeting und Austausch für alle Mitglieder der Kita-Fachkräfteverbände zum Thema Dafür bist du noch zu klein, Adultismus. Ich freue mich natürlich, möglichst viele von euch da zu sehen, über rege Beteiligung, vor allem in der Fragerunde, weil sonst wird das eine traurige Veranstaltung. genau, ich weiß noch nicht genau, wie lange es dauern wird. Ich glaube, das steht auch da nicht. Jetzt ist schon wieder weg. Egal. Also 19.30 geht's los. Ich denke mal, so spätestens 21 Uhr ist das Ganze vorbei. Nächsten Donnerstag, 15.12. Also quasi, wenn diese Folge erscheint, morgen Abend. Und das wird jetzt erstmal für dieses Jahr für mich der letzte Termin dieser Art sein. Und dann schauen wir mal. Nächstes Jahr geht's weiter. So langsam füllt sich der Kalender. Also wenn du gerne noch für dein Team eine Fortbildung buchen möchtest zum Thema Adultismus, zum Thema Partizipation, zu Bedürfnisorientierung, zu Mikrotransitionen oder zu irgendwas, was damit zusammenhängt, und wir können das auch recht individuell auf eure Teams zuschneiden, dann melde dich bitte bei mir unter chat@fairfinger.de. Genau. Ansonsten, wenn du News möchtest, die in unregelmäßigen Abständen erscheinen, dann abonniere sehr gerne meinen Newsletter auf fairfinger.de. Und wenn du gerne sonst mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, geht das am schnellsten auf Instagram. Mein Account heißt einfach wie ich, fairfinger, und dann läuft das. Genau, da freue ich mich immer sehr drüber. Und worüber ich mich auch wirklich sehr, sehr, sehr freue, sind die ganzen Nachrichten, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Die einerseits sich bedanken für die Bestärkung, für die Argumente, für das Hochhalten der Fahne. Und den Dank kann ich ja natürlich nur zurückgeben. Wenn nicht Leute diesen Podcast hören würden, dann würde ich ihn wahrscheinlich schon lange nicht mehr machen. Naja, vielleicht würde ich ihn doch machen, einfach nur damit ich meine Gedanken loswerde. Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall freut es mich sehr, wenn ihr mir schreibt, bei was er euch hilft und dass er euch hilft. Das ist die Hauptsache. Und dafür möchte ich mich bedanken. Ich empfinde das als einen sehr, sehr schönen, konstruktiven Austausch, der da stattfindet. So, das war das. Und wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann bitte schmeiß sie an alle Leute raus, die du kennst. Teil den Spotify-Link, teil den Apple Music-Link. Ich glaube, es heißt jetzt so, ne? Ich bin immer noch nicht sicher. Teils auf Insta, teils auf Facebook, stell es in deinen WhatsApp-Status, was auch immer. Sprich mit Menschen darüber, damit noch viel, viel mehr Leute diesen Podcast hören. Und das hilft dabei, dass wir irgendwann diese ganzen Sachen, die ich jetzt heute diskutiert habe, irgendwann nicht mehr diskutieren müssen. Das wäre ein Träumchen. So, und ja, der nächste Podcast kommt dann voraussichtlich in 2 Wochen. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen. Turnusmäßig nach den Weihnachtsfeiertagen. Interessantes Datum. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen. Schöne Weihnachten, falls du Weihnachten feierst, und falls nicht, dann wünsche ich dir einfach schöne Feiertage, die du hoffentlich hast. Ja, der Montag ist auf jeden Fall dann frei. Ja, bis dann. Ciao.